Hallo zusammen. Diese Sendung heute steht im Zusammenhang mit zwei weiteren von den Rosas gemachten Sendungen. Ihr übergreifendes Thema heißt Frauen, mehrfache Ausbeutung, mehrfache Unterdrückung. Drei ganz unterschiedliche Beispiele. Südafrika, Schweiz, Irland. Heute sprechen wir von der unabhängigen südafrikanischen Gewerkschaft KAWUSA. Eine der politisch radikalsten Gewerkschaften mit einer außerordentlichen Kampfgeschichte. In KAWUSA sind 70% der Mitgliederinnen schwarze Frauen. Diese sind sich ihrer mehrfachen Ausbeutung bewusst. Fight against Sexism, Racism, Capitalism. Ihr Kampf muss umfassend und militant sein. So ist die Radikalität von KAWUSA kein Zufall. Eine Sendung über die schwarze Befreiungsbewegung und den Feminismus in Südafrika. Die Wiederholung dieser Sendung heute findet am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr statt. Am 22. Dezember, 20.30 Uhr, kommt in die Hälfte des Äthers eine Sendung über eine Tagung der im letzten Frühling in Bern gegründeten Frauengewerkschaft. Im Schweizerischen Gewerkschaftsbund sind nicht zufällig so wenig Frauen organisiert, 12%. Frauen sind nicht interessiert an einer Politik des Kampfverzichtes und der Vertretung Schweizer Facharbeiterinteressen. Frauen gehen von der alltäglichen Realität ihrer vielfachen Ausbeutung und Bedrohung aus. Sie entwickeln neue Strategien und Organisationsformen für ihre Kämpfe. Die Wiederholung dieser Sendung findet am Sonntag, 25. Dezember, 16 Uhr statt. Und am Sonntag, 8. Januar, 17.30 Uhr im offenen Politkanal berichten wir, wie eine Frau in Irland mit einer konkreten Verweigerungsaktion an ihrem Arbeitsplatz eine Kampagne startete, die weltweit Beachtung fand und zum Boykott des gesamten Imports südafrikanischer Lebensmittel führte. In ihrer Gewerkschaft wurde sie von einer Basis unterstützt, die mehrheitlich aus Frauen besteht. Auch hier drängt sich der Zusammenhang zwischen der internationalistisch-kämpferischen Ausrichtung dieser Kampagne und den von den Frauen gemachten Erfahrungen mit vielfachen Ausbeutungsformen auf. Eine Sendung über diesen Kampf erzählt von einem irischen Gewerkschafter. Zu der heutigen Sendung und die Kassette dazu ist zu beziehen gegen Einschicken einer leeren Kassette und Briefmarken im Wert von 2 Franken an unser Postfach 25 80 37 Zürich. Im Folgenden möchte ich eine kurze Vorschau geben über die verschiedenen Kapitel, damit ihr wisst, was euch erwartet. Erstens die Lage der schwarzen Frau in Asania. Zweitens die politische und ökonomische Krise des südafrikanischen Kapitalismus. Drittens, was bedeutet die Reform der Apartheid ohne den Sturz des Kapitalismus für die schwarzen Frauen? Viertens, schwarze Befreiungsbewegung, nationaldemokratische Etappe oder sozialistische Revolution? Fünftens, Kämpfe, Erfahrungen und Schlussfolgerung der unabhängigen Gewerkschaft KAWUSA und der Feministinnen des KAWUSA. Und schließlich sechstens, welche Schlüsse können wir aus dem Beispiel Südafrika für den Feminismus hier ziehen? Die Lage der schwarzen Frau in Asania. Apartheid ist ein besonderer soziopolitischer Ausdruck des Systems des patriarchalischen und rassischen Kapitalismus, definieren wir in Abwandlung von Neville Alexander 1983. 1913 wurde das Landeigentum der Schwarzen, das sind fast 3/4 der Gesamtbevölkerung, auf 13% der Gesamtfläche Südafrikas beschränkt. Von diesen Boden Reservate genannt, ist ein großer Teil unfruchtbar. Zudem fand die Industrialisierung in den weißen Gebieten statt. 1950 wurden die Schwarzen an die Reservate über ihre jeweilige Rassengruppe gebunden. Schwarze Frauen in Asania sind derjenige Teil der Bevölkerung, der vom kapitalistischen Apartheidstaat am meisten ausgebeutet und diskriminiert wird. Ihr rechtlicher Status ist der einer lebenslänglich Unmündigen. Sie stehen zeitlebens unter Vormundschaft des Ehemannes oder eines anderen männlichen Verwandten. Ohne Zustimmung eines Mannes dürfen sie kein Land erwerben, kein Erbe antreten, keinen Vertrag abschließen, keine Klage erheben, nicht reisen und bei der Scheidung die Vormundschaft der Kinder nicht übernehmen. Zudem haben Vater oder Ehemann Anspruch auf ihr Einkommen. Am schlimmsten jedoch trifft sie das total eingeschränkte Wohnrecht in den weißen Gebieten, vor allem den Städten. Konkret bedeutet dies, dass sie ihr durch Geburt erworbenes Wohnrecht in der Stadt verliert, sobald sie einen Mann aus den Homelands heiratet. Und umgekehrt, ist sie in einem Homeland geboren, wird sie nie legal in weißen Wohngebieten leben und arbeiten können. Dieses beschnittene Wohnrecht bedeutet gleichzeitig den Ausschluss vom bezahlten Arbeitsplatz, da in den Homelands fast keine bezahlte Arbeit existiert. Zugleich zementiert es die Abhängigkeit der schwarzen Frau von ihrem Ehemann, ähnlich der Emigrantinnen in der Schweiz. Sie wird sich seine sexuelle Ausbeutung, seine Schläge, seine Promiskuität gefallen lassen und keine Scheidung einreichen, nur um das Wohnrecht und somit die bezahlte Lohnarbeit nicht zu verlieren. In diesem Kontext kann auch von einer Kooperation des schwarzen Mannes mit dem weißen Regime gesprochen werden, da er sich seine Gesetze zunutze macht und die Lage der schwarzen Frau nur noch verschlimmert. Diese Gesetze werden zunehmend verschärft, um auch zu verhindern, dass sich schwarze Familieneinheiten überhaupt erst bilden in den weißen Gebieten. Frauen in den sogenannten Homelands. Wie schon erwähnt, 3/4 der schwarzen Bevölkerung lebt auf 13% des südafrikanischen Bodens. Der größte Teil davon sind Frauen, Kinder und alte Leute. Dieser Boden ist der dürrste und unfruchtbarste des ganzen Landes. Subsistenzanbau als einzige Existenzgrundlage wird somit unmöglich. Diese überbevölkerten Gebiete verfügen über keinerlei sanitäre Anlagen und Spitäler. Die Menschen leben in Zelten oder Baracken, Sommer wie Winter. Sie sterben an Verseuchung durch dreckiges Wasser, aber vor allem am Hungertod. Die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Da die knappen Überweisungen der Ehemänner aus den Townships nicht genügen, sind die Frauen gezwungen, nebst aufwendiger Reproduktionsarbeit einen bezahlten Arbeitsplatz zu suchen, was aber hoffnungslos ist, da die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt 50, in manchen Homelands bis zu 70% beträgt. Die vermehrte Abschiebung schwarzer arbeitsloser Frauen aus den Städten in die Homelands und das neue Zwangsumsiedlungsgesetz, das dieses Jahr vom Regime in Kraft gesetzt wird und ca. 8,5 Millionen Schwarze betrifft, verstärkt die schon bestehende Überbevölkerung in einem unerträglichen Maß. Diese Politik produziert geradezu den systematischen Massentod in den Homelands. Die Opfer sind vor allem Frauen. In den Homelands gibt es zwei Arbeitsmöglichkeiten für Frauen, die der Landarbeiterin und die der Industriearbeiterin in den Randgebieten der Homelands. Die Landarbeiterin. Obwohl die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Arbeitskräften infolge zunehmender Mechanisierung gesunken ist, machen immer noch 44% der gesamten weiblichen schwarzen Arbeitskräfte die Landarbeiterin aus. Der Grund darin liegt vor allem im Passgesetz. Ein Stempel in ihrem Pass, der besagt, dass sie auf Farmen arbeiten muss, beschränkt sie den Rest ihres Lebens auf diesen Bereich. Die Arbeitsverhältnisse der Landarbeiterin sind rechtlich nicht geregelt. Oft erhalten sie kein Bargeld als Lohn, sondern werden in Naturalien, zum Beispiel Gemüse, meist zweiter, dritter Qualität ausbezahlt. Zusätzlich zu dieser Ausbeutung sind sie der rassistischen Brutalität der weißen Farmer ausgesetzt. Ihre Kinder bilden eine weitere Ausbeutungsquelle, da es für die Mütter oft schwierig ist, sie andersweitig unterzubringen, müssen sie unentgeltlich mitarbeiten. Die Industriearbeiterin. Schwarze Frauen in der Industrie machen ca. 12% von allen schwarzen weiblichen Lohnabhängigen aus. Sie sind vorwiegend in der Textil-, Kleidungs- und Nahrungsmittelindustrie beschäftigt. die Ansiedlung dieser Industrie in den Grenzgebieten der Homelands, Border Industries genannt, wird seit 1982 von Pretoria durch spezielle finanzielle Anreize gefördert. Für dieses Dezentralisierungskonzept gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es ein Eingeständnis, dass die Homeland-Politik unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gescheitert ist. Zum anderen bedeutet es eine weitere Maßnahme, den Zustrom schwarzer Arbeitskräfte in die weißen Städte einzudämmen. Und nicht zuletzt zielt es darauf ab, ausländisches Kapital, zum Beispiel aus Großbritannien, USA, Taiwan, kürzlich auch aus Israel, in die kapitalgierende südafrikanische Wirtschaft zu integrieren. Die finanziellen Anreize locken denn auch. Steuerermäßigung, zinsgünstige Darlehen, kostenloser Umzug und die Übernahme von 95% der Lohnkosten auf 7 Jahre bedeuten ein lohnendes Geschäft für das ausländische Kapital. Zudem profitiert es auch von der extremen Ausbeutungsmöglichkeit arbeitsloser schwarzer Frauen aus den Homelands, die 93% der Arbeiterinnenschaft in diesen Border-Industries ausmachen. Die Woche hat 50 Stunden Grundarbeitszeit. Für einen Tageslohn kann die Arbeiterin gerade noch einen Hamburger für 2 Rand kaufen. Die afrikanische Frau erhält in der Regel weniger als 50% des Lohnes afrikanischer Männer und 8% des Lohnes eines weißen Mannes. Der Hunger der Arbeiterinnen macht sich in Produktionseinbrüchen und nach der Essenspause bemerkbar. Es wird berichtet, dass Betriebe Tropfen gegen Koliken verabreichen, um den Hunger zu beruhigen. Während dem Arbeitsverhältnis hat die Lohnabhängige kein Recht auf ein Kind. Wird sie schwanger, ist dies gleichbedeutend mit Entlassung. Es wird von Fällen berichtet, in denen Frauen sich sterilisieren lassen mussten, um den Job zu behalten. Unabhängige Gewerkschaften sind in den Homelands verboten. Gelbe Gewerkschaften sind erlaubt. Sie haben sich dazu verpflichtet, keine Forderungen bezüglich der Arbeitsbedingungen zu stellen. Und sie dürfen das Monopol beanspruchen, alle Arbeiterinnen des Homelands zu repräsentieren. Frauen in den städtischen Gebieten. Ein minimaler Anteil, schätzungsweise 15-18% der gesamten weiblichen schwarzen Bevölkerung, lebt legal in den weißen Städten. Viele Frauen missachten das Stadtverbot, weil sie unbedingt Arbeit brauchen und leben so in ständiger Angst, verhaftet zu werden. Die Bosse benutzen diese Situation und bezahlen ihnen für noch mehr Arbeit noch weniger Lohn. Nicht verheiratete Frauen, die als Wanderarbeiterinnen in die Städte kommen, werden in Bachelor-Hostels untergebracht. Diese Gebäude erinnern sehr an Gefängnisse. Es ist ihnen auch eines angeschlossen, in denen Frauen bei Unruhen sofort eingeknastet werden können. Der Repressionsapparat gibt sich, im Unterschied zu dem in der Schweiz, keinen Anschein von Verbrechensbekämpfung oder einem Freund- und Helfer-Image in den Townships. Vergewaltigung, Überfälle und Morde auf Schwarze sind erlaubt. Dies trifft vor allem schwarze Frauen. Diese Gelegenheit nutzen weiße, aber auch schwarze Männer. Und damit kooperieren auch sie, ähnlich wie in der Ehe, mit dem weißen System. Zu der Gewaltsituation in den weißen Wohngebieten sagt Steve Biko sogar aus der Sicht des schwarzen Mannes, Zitat, ich denke, das hat seine Auswirkung auf den schwarzen Menschen in Bezug auf dessen Grad und Vertrauen oder Minderwertigkeit. Man ist kein vollständiges menschliches Wesen. Man kann nicht spazieren gehen, wenn man will. Diese Sorte von Gefühl. Es ist selbst schon ein Inbegriff des Gefangenseins. Die Hausangestellten. Sie gehören zusammen mit der Landarbeiterin zu der meist ausgebeuteten Schicht der schwarzen Bevölkerung. Schätzungsweise 10% arbeiten in diesem Bereich. Wohnen sie in einer notdürftigen Baracke auf dem Grundstück ihrer Bosse, dürfen sie ihre Männer nicht bei sich übernachten lassen oder ihre Kinder bei sich haben. Die Polizei führt nachts Razzien durch, um das Familienverbot zu kontrollieren. Die Arbeitsbedingungen der Hausangestellten sind geprägt durch eine Überausbeutung und Isolation. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 78 Stunden während einer 7-Tage-Woche. Da ist kein Kontakt zu anderen Schwarzen möglich.
La la la. Ich komme zum zweiten Teil, die politische und ökonomische Krise des südafrikanischen Kapitalismus. Apartheid ist zur ökonomischen Fessel und durch die schwarze Befreiungsbewegung zur politischen Gefahr für den südafrikanischen Kapitalismus und die vielfach mit ihm verbundenen imperialistischen Interessen geworden. Beides ist nicht immer so gewesen. Apartheid hat den südafrikanischen Kapitalismus zum Aufstieg verholfen. Sie verschaffte den weißen Farmern, den Bergbaukonzernen und später der entstehenden verarbeitenden Industrie billige schwarze Männerarbeitskräfte und noch billigere schwarze Frauenarbeitskräfte. Sie reduzierte durch die Abschiebung der aus kapitalistischer Sicht überflüssigen Bevölkerung, vor allem schwarze Frauen, die sozialen Kosten auf ein Minimum. Apartheid erlaubte es, das südafrikanische Proletariat sozioökonomisch zu spalten in ein weiß-burisches, ein farbiges und indisches, ein schwarzes aus den Townships, ein schwarz-schwarzes aus den Reservaten, ein schwarzes aus den umliegenden Staaten, ein männliches und ein weibliches. Sie erlaubte es, das burische Proletariat in eine rassistische Kollaboration mit dem System einzuspannen, die weißen und schwarzen Männer in eine sexistische Kollaboration und deshalb die zweifach ausgeschlossenen schwarzen Frauen einer horrend lückenlosen Kontrolle und Repression zu unterwerfen. Was in der langen Wachstumsperiode der Weltwirtschaft eine Quelle von Extraprofiten gewesen war, verwandelte sich zunehmend in eine Fessel der kapitalistischen Entwicklung. Die Verfügbarkeit billiger Arbeitskraft macht Produktivitätssteigerungen relativ unrentabel, die Hungerlöhne behindern die Entwicklung eines inneren Marktes, der für die kapitalistische Industrialisierung eine wesentliche Grundlage ist. Der mächtige Kontroll- und Repressionsapparat, der zur Überausbeutung gehört, macht den Apartheid-Staat auch für das Kapital zu einem teuren Staat. Dass dieser Repressionsapparat die imperialistische Polizeifunktion im ganzen südlichen Afrika übernimmt, zerstört ökonomische Entwicklung und potenzielle Absatzmärkte auch dort. Obwohl Südafrika ein reiches Land ist, ist es im Wesentlichen ein Rohstoffexporteur geblieben. Die verarbeitende Industrie, zwar die führende des Kontinents, beschränkt sich doch weitgehend auf Konsumgüter, ist folglich von Produktionsgütern, Importen und ausländischer Technologie abhängig und nur in wenigen Sektoren international konkurrenzfähig. Ausnahmen sind vor allem die mit staatlicher und ausländisch-imperialistischer Hilfe gepushte Rüstungs- und Energieproduktion. Die weltweite Wirtschaftskrise und vor allem der Fall der Rohstoffpreise trifft deshalb die südafrikanische Wirtschaft in ähnlicher Weise wie eine Trikontwirtschaft. Die schwarze Befreiungsbewegung hat das ihre beigetragen, dem internationalen Kapital die mittel- und längerfristigen Investitionsperspektiven in Südafrika zu versauen. Der südafrikanische Kapitalismus, kein zweitrangiger Bestandteil des imperialistischen Systems, steckt in einer tiefen ökonomischen und politischen Krise. Leider ist daraus nicht zu schließen, dass er bald am Ende sein wird. Dritter Teil. Was bedeutet Reform der Apartheid ohne Sturz des Kapitalismus für die schwarzen Frauen? Zu Ende der 60er Jahre erfolgte in Südafrika relativ spät der Umschlag vom extensiven zum intensiven Wachstum, das heißt vom Wachstum durch bloße Erweiterung der Produktionskapazitäten in unveränderter Technologie zum Wachstum durch Produktivitätssteigerung. Mit ihrer Steuer-, Zins- und Wechselkurspolitik hat die südafrikanische Regierung kapitalintensive, arbeitskraftsparende Investitionen gefördert, nicht zuletzt mit dem politischen Ziel, einen Teil der Schwarzen aus den weißen Wohngebieten zu vertreiben. Tatsächlich wuchs ab Ende der 60er Jahre die Arbeitslosigkeit vor allem von Schwarzen, aber auch der Arbeitskräftemangel für qualifizierte Jobs. Die gesetzlich verankerte Reservation qualifizierter Jobs für Weiße, einst ein wesentliches Element des Apartheidsystems und des burischen Klassenbündnisses, wurde ab 1971 zunehmend mit Ausnahmebewilligungen durchlöchert und 1979 formell aufgehoben. Wenige Schwarze, in der Regel Männer, erhielten permanente und qualifizierte Jobs und Wohnrechte in den Städten. Neben der Schaffung eines schwarzen Unternehmertums in den Städten und schwarzer Eliten in den Reservaten gehören Integrationsversuche gegenüber dieser relativ privilegierten Kernbelegschaft zur Reformpolitik des Regimes seit einigen Jahren. Aktivisten und Aktivistinnen von unabhängigen Gewerkschaften zum Beispiel bekommen bessere Jobs im Betrieb oder Wohnungen angeboten, aber sie müssen dafür aus der Gewerkschaft austreten. So berichtete eine Vertreterin der CAVUSA Anfangs Oktober in Zürich. Die rasant wachsende Masse schwarzer Arbeitsloser, vor allem schwarze Frauen, wurde und wird in die Reservate abgeschoben oder gleich von Anfang an dort festgehalten. Von 1950 bis 80 sank der Anteil der Schwarzen an der städtischen Bevölkerung von 60% auf 46%. In den Reservaten unter den Zwangsumgesiedelten und Flüchtlingen, weit überwiegend schwarze Frauen, wächst mit der Anzahl das Elend. Über die staatlich geförderten Grenzgebietsindustrien als Extraprofiteure dieses Elends und über die extreme Kontrolle und Repression in den Reservaten hat Gabi berichtet. Den Spaltungsprojekten gegenüber den Schwarzen entspricht die Zentralisierung der Staatsmacht seit 1978. Unter der Regierung Botha ist der Staatssicherheitsrat, in dem die Führer von Polizei, Militär und Geheimdienst die Schlüsselrollen besetzen, zum Brennpunkt aller nationalen Entscheidungen geworden. Er ersetzt in diese Funktion die zersplitterte nationale Partei und das Kabinett. Der Staatssicherheitsrat wurde gebildet als Träger einer, Zitat, totalen Strategie aus militärischen, sozialen und psychologischen Elementen, die dem Regime das Überleben bis ins Jahr 2000 sichern soll. Weiter Zitat: Es ist kein Geheimnis, dass die Feinde der Republik auf allen Gebieten angreifen werden und nicht nur auf dem einen oder anderen, Zitat Ende, stellte die vorbereitende Kommission 1970 fest. Bothas Reformen geben eine düstere Ahnung, was eine Reform der Apartheid ohne Beseitigung des patriarchalischen und rassischen Kapitalismus bedeuten kann. Relative Privilegierung, politische Integration, Entsolidarisierung auf dem einen Pol, überwiegend Männer, Vertreibung, Zwangsumsiedlung, Flucht, Verelendung auf dem anderen Pol, weit überwiegend Frauen. Vierter Teil. Die schwarze Befreiungsbewegung, nationaldemokratische Etappe oder sozialistische Revolution. Ich spreche in diesem Kapitel von der Bewegung der ausgebeuteten schwarzen Männer. Ich tue es ohne Beschönigungen bei Wortwahl oder Wortendungen. Von der Bewegung der ausgebeuteten schwarzen Frauen wird im sechsten Kapitel die Rede sein. Ich stelle die Befreiungsbewegung für einmal in ihren Positionen und Debatten dar. Es ist zu bedenken, dass es sich dabei immer um Schlussfolgerungen aus Kämpfen aus unterschiedlicher Sichtweise handelt und dass auf der Gegenseite der staatliche Repressionsapparat und zunehmend private Armeen und Vigilantengruppen kämpften und sich perfektionierten. 1912 entstand als Bündnis sehr heterogener Kräfte der African National Congress, ANC. Er führte eine Politik des zivilen Ungehorsams, der Boykotte, der Appelle an die Regierung, hatte aber kein klares Programm und keine klaren Kampfziele. In den 40er Jahren zog die Jugendliga des ANC eine kritische Bilanz der ersten Periode und legte 1949 dem Jahreskongress des ANC ein Aktionsprogramm vor, das Program of Nation Building. Folgendes waren die drei zentralen Punkte dieses Programms. Erstens, der Kampf muss geführt werden als Kampf um das verlorene Land mit allem, was dazugehört. Das ist eine Umschreibung für den gesamten gesellschaftlichen Reichtum und seine Entstehungsorte, die Produktionsanlagen. Zweitens, es handelt sich um einen Kampf für Selbstbestimmung, die mit dem Land und allem, was dazugehört, verloren gegangen ist. Drittens, jede Kollaboration mit dem Unterdrücker ist ausgeschlossen, insbesondere in weiß beherrschten Institutionen. Das Programm enthält die Perspektive eines militanten, revolutionären, afrikanischen Nationalismus, sagt Johnson Mlambo, Vorsitzender des Pan-Africanist Congress, PAC. Ich fahre fort in seiner Darstellung, die hierzulande wie alle Verlautbarungen des PAC wenig bekannt ist. Das Aktionsprogramm wurde vom Jahreskongress des ANC 1949 einmütig angenommen. Nach den ersten Erfolgen, der ANC wuchs in den Kampagnen der folgenden Jahre von 7.000 auf 100.000 Mitglieder, meldeten sich im ANC Stimmen, das Aktionsprogramm müsse fallen gelassen werden. Gegen den Widerstand der Jugendliga wurde ein neues Programm ausgearbeitet und 1955 vom Congress of the People angenommen, die Freiheitscharta. Der Volkskongress umfasste die Führungen von ANC und Widerstandsorganisationen aller Rassen inklusive Weiße. Im ANC selbst wurde die Freiheitscharta 1955 und 1956 nicht angenommen. Erst 1957 ging sie mit vielen Schwierigkeiten durch. Die Kritik lautete, dass sie spalterisch wirke. Die Anhängerinnen des Aktionsprogramms von 1949 gründeten daraufhin 1959 eine neue Organisation, den Pan-Africanist Congress, PAC. Der PAC hatte vor allem in den Kämpfen der 60er Jahre die Initiative, die Kämpfe der 70er Jahre waren dann auch vom Black Consciousness Movement getragen. Der heute wie der ANC verbotene PAC vertritt nach wie vor die drei Grundlinien des Aktionsprogramms von 1949. Er ist für die Einheit in der Aktion, aber nicht für prinzipienlose Einheit. Als Basis schlägt er vor, erstens, Apartheid kann nicht reformiert werden, sie muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Die Wurzel, ergänzen wir, ist wie gesagt die Enteignung von Land und allem, was dazugehört. Zweitens, die Ausgebeuteten sind das Subjekt jeglicher Veränderung, nicht das Regime. Drittens, alle Formen von Widerstand müssen angewendet werden, aber der bewaffnete Kampf ist der entscheidende. Viertens, das Regime muss zudem international komplett isoliert werden. Fünftens, der Ost-West-Konflikt muss aus dem Kampf für nationale Befreiung und Selbstbestimmung herausgehalten werden. Den bewaffneten Kampf versteht der PAC, anders als der ANC, als langen Krieg, der heute mit Nadelstichaktionen beginnt, an dem das Volk zunehmend teilnimmt und in dem der Gegner schlussendlich niedergerungen wird, sein Repressionsapparat vollständig zerschlagen. Während für den PLC die sozialistische Revolution als gleichzeitiger Sturz von Apartheid und Kapitalismus das Kampfziel ist, vertreten der ANC und die eng mit ihm verbundene Sowjetunion-orientierte Kommunistische Partei Südafrikas die altbekannte stalinistische Etappentheorie. Die heute bevorstehende erste Etappe sei eine nationaldemokratische Revolution. Erst in der zweiten Etappe könne der Sozialismus ins Auge gefasst werden. Angesichts der Radikalisierung der Kämpfe der schwarzen Massen, die offensichtlich gegen Apartheid und Kapitalismus gleichzeitig gehen, wird nun im ANC der ununterbrochene Übergang von der ersten zur zweiten Etappe postuliert. Die erwähnte Freiheitscharta bereitet aber nur die erste Etappe vor. Die Charta ist die Skizze der Verfassung einer nationalen Demokratie ohne Apartheid auf der Grundlage einer gemischten Wirtschaft von Staatsunternehmen, privaten Unternehmen und Genossenschaften, wie zum Beispiel in Nicaragua, mit anderen Worten eine kapitalistische Wirtschaft. Laut Oliver Tambo, dem Vorsitzenden des ANC, sollen die großen Monopole verschwinden, aber, Zitat, unterhalb dieser Ebene wird sehr viel Platz für den Privatsektor sein, Zitat Ende. Anderes Zitat, unter einer ANC-Regierung wird die schwarze Bourgeoisie aufblühen, sagt Joe Slovo, der in der Führung von ANC und kommunistischer Partei ist. Mit Vertretern des Privatsektors bis hin zur Anglo-American, welche die Apartheid-Gesetze ablehnen, hat die Führung des ANC bereits verschiedentlich Gespräche geführt. Neulich erklärte der stellvertretende Direktor des Sowjetischen Institutes für afrikanische Studien gegenüber der US-Zeitung Work in Progress, die USA hätten der Sowjetunion vorgeschlagen, den ANC von der Notwendigkeit von Garantien für einzelne Bevölkerungsgruppen zu überzeugen, ein blumiges Wort für Unternehmer, damit eine Verhandlungslösung möglich werde. Die Sowjetunion selbst ist für eine Verhandlungslösung des ANC mit der Regierung Botha unter den Vorbedingungen Befreiung der politischen Gefangenen, Aufhebung des Ausnahmezustandes und der Verbote gegen ANC und andere Organisationen, Rückzug von Militär und Polizei aus den schwarzen Townships. Eine weitere Debatte rund um die Freiheitscharta betraf das Streikrecht, das bis vor kurzem nicht in der Charta verankert war. Angeheizt wurde diese Debatte, als einige Pro-Chartistinnen im Exil die Ansicht vertraten, gegen eine Regierung des Volkes oder gegen Unternehmen in einem befreiten Südafrika sollten die ArbeiterInnen kein Recht haben zu streiken. Auch der ANC führt einen bewaffneten Kampf, der aber laut Joe Slovo, Verantwortlicher für den bewaffneten Arm des ANC und Vorsitzender der Sowjetunion-orientierten Kommunistischen Partei Südafrikas, nicht auf eine schlussendliche Konfrontation mit dem Feind abzielt, das heißt nicht auf die Zerschlagung des feindlichen Repressionsapparates. Slovo sieht den bewaffneten Kampf viel eher als eine Art bewaffnete Propaganda, die auf politischer Ebene Dampf machen soll. Auch in diesem Punkt ist also nur die nationaldemokratische Etappe vorbereitet. Für die sozialistische Etappe wäre nämlich die Konfrontation unvermeidlich. Es ist zu fragen, wie eine Revolution stattfinden soll, die nicht vorbereitet wird. Die Mitgliedschaft des ANC kann selbstverständlich nicht mit den Äußerungen seiner Führer gegenüber ausländischen Zeitungen gleichgesetzt werden und kennt diese vermutlich meistens nicht. Der südafrikanische Schriftsteller und Maler Breiten Breitenbach sagt dazu, Zitat, es gibt eine ziemlich große Diskrepanz zwischen der Realität des ANC und dem, was die Leute über den ANC denken, sagen wir seiner Popularität. Der ANC ist ein großes Geheimnis für die meisten Leute und vielleicht auch für ihn selbst. Auf den Versammlungen des ANC der 60er Jahre stellten wir aus Spaß einen leeren Stuhl mit dem Schild ANC auf. Wo ist der ANC? Das war nur ein Spaß, aber es stimmt immer noch. Zitat Ende. Eine Führung, die für sich selbst und für die Massen ein großes Geheimnis ist, das ist keine ungefährliche Situation. In den 70er Jahren entwickelte sich in dem Vakuum, das durch die scharfe Repression der 60er Jahre entstanden war, das Black Consciousness Movement. Bezüglich des Kampfziels vertreten Black Consciousness und die 1978 gegründete Organisation ASAPO, Azanian People's Organization, heute die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution ohne Etappen, ähnlich wie der PSC. Wir möchten bei späterer Gelegenheit näher auf die Fragestellungen und Ideen von Black Consciousness eingehen, die für die feministische Diskussion hochinteressant sind, ohne selbst feministisch oder geradlinig auf den Feminismus übertragbar zu sein. Wie die feministische ist nämlich die schwarze Bewegung mit dem Problem konfrontiert, dass die Klassentheorie gegenüber der Realität des Rassismus respektive des Sexismus ungenügend ist, aber nicht ungültig. Steve Biko, Mitbegründer des Black Consciousness Movement, 1978 durch das Regime im Gefängnis ermordet, sagte 1971 Folgendes. Man findet die stärkste Anti-Haltung den Schwarzen gegenüber bei den sehr armen Weißen, die von der Klassentheorie als diejenigen angesehen werden, die an der Seite der schwarzen Arbeiter im Kampf für die Emanzipation stehen müssten. Wir erkennen die Existenz einer entscheidenden Kraft in Südafrika. Das ist der Rassismus der Weißen. Bis heute war sein stärkster Verbündeter unsere Weigerung, uns als Schwarze zusammenzuschließen, weil man uns sagte, dies wäre rassistisch. Zitat Ende. Die schwarze Befreiungsbewegung hätte nie zu ihrer heutigen Kraft und Radikalität gefunden, wären die Schwarzen in den gemischten Organisationen, das heißt unter der Dominanz der Weißen und ihrer spezifischen Sichtweise, hängen geblieben. Dass gerade die Herausbildung einer bewussten schwarzen Kraft erlaubt, die rassistischen Fixierungen auf die Hautfarbe zu durchbrechen, zeigt sich bei Steve Biko wie noch schärfer bei Neville Alexander. Hier Biko. Schwarzsein ist keine Frage der Hautfarbe, Schwarzsein spiegelt eine geistige Haltung wider. Durch die einfache Tatsache, dass ihr euch als schwarz bezeichnet, habt ihr euch auf den Weg zur Emanzipation gemacht, habt ihr euch dazu verpflichtet, gegen alle Kräfte zu kämpfen, die versuchen, eure Hautfarbe als einen Stempel zu benutzen, der euch als untergeordnete Wesen kennzeichnet. Zitat Ende. Eine besondere Rolle spielt für Black Consciousness, Zitat, die Einheit der nicht-kollaborationistischen Organisationen des Volkes in der Aktion, so Neville Alexander, die erreicht werden muss, auch wenn die Programme für den Weg zur Befreiung unterschiedlich sein mögen. Das bedeutet insbesondere die Einheit von ANC und PAC, die Biko herzustellen versuchte. Auch für Alexander wie für den PAC kann Einheit nicht prinzipienlos sein. Gegenüber dem rassischen Kapitalismus ist sie nur möglich unter der Führung der schwarzen Arbeiterklasse, da diese als einzige interessiert sein kann, Kapitalismus und Rassismus zu beseitigen. Die schwarze Arbeiterklasse ist definiert als Ausgebeutete, die gewillt sind, aufzustehen und keinesfalls zu verwechseln mit den Inhabern bezahlter Jobs. Diese Einheit in der Aktion konnte erstmals die unabhängige schwarze Gewerkschaftsbewegung erreichen, obwohl auch sie organisatorisch zweigeteilt ist, wie die ganze Befreiungsbewegung.